Die Bluthochdruckerkrankung, der Diabetes mellitus, das ist das Gefährlichste für die Niere. Im Prinzip bedeutet eine gute Herztherapie, aber auch eine Prävention an der Niere und eine Nierenprävention eine Prävention am Herz. Man hat nicht nur einen Risikofaktor, aber wenn man mehrere Risikofaktoren hat, dann addieren die sich nicht, sondern sie potenzieren sich. Ein Dialysepatient ist so ziemlich das Teuerste, was sich eine Gesellschaft leisten kann.
Impuls. Der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Erkrankungen wie Herz- und Nierenschwäche, die bedingen sich häufig gegenseitig. Und gerade den Nieren wird dabei allerdings oft zu wenig Beachtung geschenkt. Welche Risiken hier besonders ungünstig sind und wie Herz und Nieren besser geschützt werden können, darüber spreche ich nun mit dem Kardiologen Professor Michael Böhm. Hallo Professor Böhm, ich freue mich, mit Ihnen das Gespräch führen zu können.
Ja, hallo.
Professor Michael Böhm ist Direktor der Klinik für Innere Medizin 3 am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg-Saar. Er ist zudem Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Professor Böhm, wir sorgen uns ums Herz, um die Leber, um Magen und Darm oder auch um die Lunge. Doch den kleinen Nieren, den schenken wir vergleichsweise wenig Beachtung. Warum kann das denn eigentlich so fatal sein?
Also die Nierenerkrankungen sind im Grunde Folge von kardiovaskulären Risikofaktoren. Das heißt, eine Nierenschädigung tritt auch auf, wenn etwas vorliegt, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie, die oft nicht gut eingestellt ist. Und dann treten die Veränderungen am Herzen und an der Niere im Grunde gleichzeitig auf, wobei die Niere und das Herz sich gegenseitig noch positiv beeinflussen. Das heißt, der Herzkranke hat dann noch eine beschleunigte Nierenfunktionsstörung und der Nierenkranke leidet häufig noch unter einer weiterhin durch die Nierenerkrankung verschlechterten Herzstörung. Das heißt, man spricht hier von einem kardiorenalen Syndrom und das Ganze trägt dazu bei, dass durch beide Gesundheitsstörungen die Sterblichkeit, aber auch die Rate, ins Krankenhaus zu kommen, besonders hoch ist.
Um das vielleicht auch einordnen zu können, welche wichtigen Aufgaben erfüllen denn unsere Nieren?
Die Nieren entgiften den Körper, das heißt, sie scheiden giftige Substanzen aus, die man im Stoffwechsel im Grunde produziert und die müsste man einfach loswerden, also sogenannte Stoffwechselabbauprodukte, die schädigen auch die Gefäße und das Herz, gerade wenn die Niereninsuffizienz höhergradig ist, zum Beispiel bei Dialysepatienten. Aber ganz wichtig, sie scheiden auch Wasser aus. Ja, das weiß jeder und kann das messen anhand seines Urines. Und gerade der herzkranke Patient, der eine sogenannte Herzmuskelschwäche hat, hat ein Problem, dieses Wasser loszuwerden. Und er leidet unter Stauungssymptomen, also Luftnot, dicken Beinen, Wasser in der Lunge etc. Und dazu sind die Nieren wichtig. Und diese Stauung führt zu einer Nierenfunktionsstörung andererseits, aber natürlich verschlechtert sie die Symptome einer Herzinsuffizienz. Und daher sind die Nieren beim herzkranken Patienten besonders wichtig.
Und sie haben ja auch eine ganz wichtige Steuerungsfunktion für den Blutdruck. Und wenn da etwas nicht in Ordnung ist, geht der Blutdruck auch nicht mehr runter. Sind das denn die Risikofaktoren beim Herzen ganz genau die gleichen wie die, die auch die Nieren schädigen? Oder gibt es da besondere Faktoren oder Erkrankungen, vielleicht sogar Medikamente, die uns sehr an die Nieren gehen?
Es ist so, dass es grundsätzlich die gleichen Risikofaktoren sind, aber mit einem unterschiedlichen Ausprägungsgrad. Also die Bluthochdruckerkrankung, der Diabetes mellitus, das ist das Gefährlichste für die Nieren. Das ist auch gefährlich fürs Herz. Aber da kommt dann noch hinzu das Cholesterin, was einen besonderen Stellenwert hat, indem es die Koronargefäße, also die Herzkranzgefäße, schädigt, was zu Herzinfarkten führen kann und dann wirklich ein Hochrisiko für diese Patienten bedeutet. Also im Grunde sind es die gleichen mit einem unterschiedlichen Ausprägungsgrad. Und dann gibt es natürlich noch von Patient zu Patient unterschiedliche, da sagen wir mal, Empfindlichkeiten, die vorantreiben, diese sogenannten Endorganschäden. Ja, im Prinzip bedeutet eine gute Herztherapie, aber auch eine Prävention an der Niere und eine Nierenprävention eine Prävention am Herzen. Also man kommt mehr und mehr dazu, dass dieses sogenannte kardiorenale Syndrom oder Herz-Nieren-Syndrom oder metabolisches Herz-Nieren-Syndrom, weil der Diabetes eine Rolle spielt, eigentlich zusammengeht.
Vielleicht auch mal ganz praktisch gefragt, wie kann ich denn meine Nieren gesund halten, indem ich das Gleiche mache, an Lebensstilfaktoren, die fürs Herz gelten. Und das wird aber auch gleichzeitig oft gesagt, dass man möglichst viel trinken sollte, damit die Nieren was zu tun haben, vielleicht auch besser durchblutet werden. Stimmt das eigentlich so?
Ja, das ist eine gute Frage. Die lassen wir das Trinken erst beiseite. Also grundsätzlich so ist die gesunde Lebensführung, zum Beispiel durch körperliche Betätigung, durch gesundes Essen sinnvoll, um Cholesterinwerte und Blutdruck zu regulieren. Das ist wichtig und das sollte man auf jeden Fall tun, weil dadurch natürlich die eigentliche Erkrankung reduziert wird. Man sollte dann auf jeden Fall regelmäßig sich untersuchen lassen, zum Arzt gehen, damit ein Hochdruck und eine Lipidstoffwechselstörung und ein Diabetes wirklich schnell kontrolliert wird. Beides hängt zusammen mit Übergewicht. Das ist eigentlich unser Hauptproblem in der Gesellschaft. Das propagiert sofort den Bluthochdruck, führt zur Neigung, einen Diabetes zu erleiden. Und das ist eigentlich der Risikofaktor. Das kann der Mensch tun. Mit der Flüssigkeitsaufnahme sieht es so aus, dass Patienten, die eine bereits eingeschränkte Nierenfunktion haben, gerade wenn wir jetzt so eine heiße Situation haben, keinen Regen und die dann nicht trinken, dann kommt es natürlich zu einem Volumenmangel und das kann Nierenfunktion weiter beeinträchtigen. Ist der Patient bereits herzkrank, nimmt er häufig wassertreibende Mittel und das kann dann zu einem Volumenmangel, Nierenversagen akut führen. Das führt den Patienten dann in der Tat ins Krankenhaus. Das heißt, insofern muss man Flüssigkeit ausreichend aufnehmen. Aber wiederum der Patient, der eine eingeschränkte Pumpfunktion hat, der hat eine Trinkmenge von 1,5 bis 2 Litern, die er dann auch nicht sozusagen überschreiten sollte. Das ist etwas komplex. Also diese Grundbedeutung viel trinken ist nicht tragfähig mehr, sondern man muss immer entsprechend seiner Erkrankung und seiner Neigung so viel trinken, dass es genau richtig ist. Also ganz einfacher Hinweis. Fragen Sie Ihren Arzt, den Kardiologen und vielleicht auch den Nephrologen.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Im vergangenen Jahr haben die amerikanischen Kardiologen von der amerikanischen Kardiologengesellschaft AHA auch den neuen Begriff des CKM-Syndroms ins Spiel gebracht. Das geht nämlich Herz-, Nieren- und metabolisches Syndrom in eines, um auch die verschiedenen Risiken und die Folgen für die Nieren mit zu verdeutlichen. Können Sie vielleicht mal erläutern, was sich hinter diesem Konzept genau verbirgt?
Ja, das ist dieses kardiorenale Syndrom. Die Amerikaner, die nennen das CKM, also kardiovaskular für kardial, metabolic im Grunde für Diabetes, metabolisch und dann K-Kidney für Niere. Wir nennen das kardiometabolisches Syndrom oder kardiorenal-metabolisches Syndrom, das ist genau das Gleiche. Dahinter versteckt sich, dass man eine Einheit gefunden hat zwischen den Risikofaktoren, das sind die kardiovaskulären Risikofaktoren, plus Diabetes und das ist das Risiko für alles gemeinsam, ja, für die kardiovaskulären Systeme und für die Nieren. Und im Grunde muss man noch hinzurechnen, dass das eigentlich auch alles ein Risiko ist für Schlaganfall, was man nicht verhindern darf. Aber Schlaganfall wird eigentlich zu den kardiovaskulären Komplikationen sozusagen gerechnet. Was wichtig ist für Patienten oder auch Ärzte, die beginnen in ihrem Beruf, dass wenn man Risikofaktoren hat, man nicht auf die Niere schaut. Man schaut nicht aufs Herz, sondern man schaut auf den gesamten Menschen mit allen Organsystemen. Man spricht dann vom globalen Risiko. Ja, man hat nicht nur einen Risikofaktor, weil wenn man mehrere Risikofaktoren hat, dann addieren die sich nicht, sondern sie potenzieren sich. Und dementsprechend ist diese, im Vornehmen heißt das integrative Behandlung des Gesamtrisikos. Das ist das Schlagwort, was man heutzutage befolgen sollte.
Also haben die Amerikaner im Grunde genommen nur die Niere als Begriff mit in ein schon bekanntes Syndrom mit reingepackt, um nochmal zu verdeutlichen, dass die Niere irgendwie auch mit dazugehört.
Ja, das haben wir aber schon viel früher gemacht. Die Amerikaner haben natürlich einen schicken Namen, CKM gefunden oder CMK oder sowas. Das führt dazu, dass man das jetzt in Amerika als Begriff einführt. Und wenn man einen Begriff hat, wie wir jetzt kardiorenales metabolisches Syndrom, CMR oder sowas, ja, dann ist das breiter und besser in die Öffentlichkeit zu tragen. Und deshalb sitzen Sie ja auch hier und befragen mich.
Genau, vielen Dank. Die USA sind ja auch bekannt dafür, dass es dort eine besonders große Anzahl an Extremübergewichtigen gibt und die meistens dann auch noch weitere Risikofaktoren. Wie oft kommt es denn hier in Deutschland dazu, dass wir so ein Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren haben, wie eben Übergewicht, erhöhtes Cholesterin oder Triglyceridwerte, Diabetes und Bluthochdruck? Sind wir da besser oder eigentlich genauso schlecht dran?
Also man kann auf keinen Fall sagen besser, weil auch in Deutschland die Situation katastrophal ist. Und man muss sagen, sowohl in Deutschland zwischen den Bundesländern, da gibt es den Herz-Report, den man nachschlagen kann, den Herzbericht, den deutschen, wie die Übergewichtsverteilung ist. Da gibt es natürlich regionale Unterschiede. Es gibt, und das muss man ganz offen und klar sagen, auch Unterschiede zwischen sozialen Schichten. Ja, also Übergewicht ist keine Wohlstandserkrankung mehr, sondern Übergewicht ist eine Erkrankung auch in Bevölkerungsgruppen, die keine gute Gesundheitsaufklärung erhalten oder erhalten können. Und genauso ist das in Amerika. Dort gibt es den sogenannten Obesity Belt. Das sind die Staaten im Südwesten, also Louisiana, Texas, wo eben wirklich 40-50% der Bevölkerung übergewichtig ist. Und das ist sozusagen ein riesiges Problem, weil man dem auch schlecht entgegentreten kann. Man konkurriert dann zum Beispiel mit so Dingen, indem man auch, was es bei uns auch gibt, man kriegt jetzt 3 Burger für den Preis von 2 und diese Dinge. Und damit ist im Grunde die ökonomischen Tendenzen in der Lebensmittelindustrie inklusive dieser Softdrink-Geschichten stehen eigentlich einer guten Gesundheitsvorsorge sehr stark entgegen. Und man kann nicht sagen, dass es hier besser ist. Es ist vielleicht in der Ausprägung zurzeit geringer, aber die Trends gehen in die falsche Richtung.
Mal andersrum gefragt, setzt eigentlich eine Herzerkrankung mehr den Nieren zu oder eine Nierenschwäche mehr dem Herzen? Kann man das so trennen?
Das kann man so nicht unbedingt sagen, sondern die Niere, die schädigt das Herz direkt später, aber eine Niere früher führt zu Hochdruck, schädigt das Herz. Und dann hat man natürlich noch die dritte Komponente, das ist die Güte, die Qualität der Behandlung. Ja. Und da muss man sagen, haben wir heute Medikamente, die wirklich Herz und Niere gleichzeitig behandeln? Das Stichwort sind die SGLT2-Inhibitoren, die bewirken sowohl einen Nierenschutz als auch wirken sie bei Herzinsuffizienz, das sollte dann durchaus bei Niereninsuffizienz früh eingesetzt werden. Wir haben andere Substanzen, die ebenfalls jetzt, wie wir ganz neu wissen, die Niere und das Herz schützen, gerade bei Übergewicht und zu einer deutlichen Gewichtsreduktion führen. Das sind die sogenannten GLP-1-Agonisten. Das sind die Glucagon-Peptid-1-Rezeptor-Agonisten. Die führen zu deutlichen Gewichtsabnahmen. Die werden bei Diabetes eingesetzt. Man kann sie auch selber bezahlen und dann für Übergewicht direkt einsetzen. Die sind relativ neu. Leider sind sie auch oftmals vergriffen in den Apotheken.
Ja, großes Problem aktuell.
Als Lifestyle-Droge werden sie dann benutzt, aber sie stehen vielfach wirklich schwerkranken Diabetikern und Niereninsuffizienten nicht zur Verfügung. Und die haben in einer Studie gezeigt, dass sie auch die Nieren schützen. Also wir haben jetzt Substanzen und das stärkt diese Begrifflichkeit, die sowohl die kardiovaskulären Systeme als auch die Niere gemeinsam schützen. Und das ist gut und das häufig, indem sie die metabolische Situation besser machen, das Übergewicht und den Diabetes.
In welchem Augenblick kommen die Medikamente ins Spiel? Also wann sagt man, Lebensstiländerung reicht nicht, wir müssen jetzt auf Medikamente zurückgreifen? Und in welcher Reihenfolge würde man zum Beispiel auf die von Ihnen genannten Substanzen dann zurückgreifen?
Also da sprechen Sie eine sehr trickreiche Frage an. Also ist natürlich so, wenn ein Patient kommt mit 120 Kilogramm, dann steht in den Leitlinien, das erste sind Lebensstilmaßnahmen. Man würde den Patienten dann ganz locker von seinem Arztdesk aus sagen, nehm mal 40 Kilo ab. Und Sie können sich vorstellen, dass man dann quasi nichts mehr essen muss und nur noch atmen über Jahre. Und das haut nicht hin im Wesentlichen. Ich bin also nicht der, also eine Lebensstilmaßnahme ist das Beste und Günstigste, um Medikamente auch einzusparen und auch Nebenwirkungen einzusparen. Wenn man das realistisch sieht, dann klappt das nicht. Sondern ist ein Patient, der hierher kommt mit einem hohen Blutdruck und Übergewicht und Diabetes, muss der sofort medikamentös behandelt werden. Was man aber sagen muss, auf jeden Fall sollte er begleitend und das möglichst schnell Lebensstilmaßnahmen umsetzen. Und das kann sein, die Kalorienzufuhr zu reduzieren. Das bedeutet regelmäßige körperliche Betätigung. Und das bedeutet vor allen Dingen auch regelmäßige Medikamenteneinnahme. Denn das ist auch ein Problem, die sogenannte fehlende Adherenz zu diesen Medikamenten, dass man ihn möglichst schnell in eine Situation führt, wo er Gewicht abnimmt, einen eingestellten Diabetes hat und einen normalen Blutdruck, weil die Ereignisse wie Schlaganfall, Herzinfarkt und später Herzinsuffizienz nicht nach 5 Jahren zwingend kommen, denn 5 Jahre hat er meistens schon diese Gesundheitsstörung, sondern die können sehr schnell kommen, zum Beispiel in den nächsten 3 Monaten. Und damit gilt es, dass Risikofaktoren, und zwar alle, möglichst schnell und konsequent eingestellt werden müssen auf Werte, die heute in den Leitlinien empfohlen werden. Und das sind Werte, die assoziiert sind mit dem niedrigsten Risiko. Das sind zum Beispiel Blutdruckwerte von 120 bis 130 und eben nicht 140 bis 150. Mhm.
Sondern lieber ein bisschen strenger einstellen.
Nicht ein bisschen strenger, sondern korrekt einstellen.
Nicht ein bisschen, ja. Das ist
ohne Kompromisse korrekt einstellen.
Korrekt einstellen, ja. Hm. Gibt es da eine Altersgrenze, einen Unterschied? Also wo man sagt, das wird ja auch immer wieder viel diskutiert, dass man bei älteren Patienten beim Blutdruck vielleicht eben etwas vorsichtiger ist, sie zu stark zu senken. Wie stark geht eine zu starke Blutdrucksenkung vielleicht auch dann wieder negativ auf die Nieren? Also gibt es da irgendwelche Grenzen?
Also lassen wir das mal außer Acht. Man muss sagen, was Sie sagen, ist eine Diskussion, die offensichtlich noch geführt wird. Die ist in extremster Weise gefährlich. Man hat früher gesagt, und zwar das waren in den 80er Jahren, 82, 83, ein Blutdruck bei einem alten Menschen lohnt sich sowieso nicht mehr einzustellen. Und das ist richtig kriminell. Man weiß, wenn man einem 85-Jährigen den Blutdruck einstellt, dann wird er nicht unbedingt länger leben, aber man kann die Zeit des unabhängigen Lebens verdoppeln. Das bedeutet, er ist nicht ständig im Krankenhaus wegen einer Herzinsuffizienz und ist nicht im Pflegeheim, weil er einen Schlaganfall erlitten hat. Das heißt, alle Studien, die wir haben, zeigen, dass diese Blutdruckeinstellung und die Zielwerte gelten für alle Patienten unabhängig vom Alter. Diese Einschränkung von wegen der Alte und so weiter, das ist eine Diskussion, die wurde in den 70er Jahren geführt und hat sicherlich zu Tausenden und Millionen von Schwerstbehinderten und Pflegeheiminsassen geführt. Das geht nicht, sondern Blutdruck wird unabhängig vom Alter eingestellt. Jetzt ist es so, dass der ältere Patient leichter mal fällt, ihm wird leichter mal schwindelig und er hat häufig eine eingeschränkte Nierenfunktion oder eine eingeschränkte Reserve seiner Herz-Kreislauf-Funktion. Da sagt die Leitlinie, man muss nicht 120, man darf auch 140 tolerieren. Das heißt nicht, dass der Zielwert 140 ist. Mhm. Der Zielwert ist 130, aber wenn er das nicht verträgt, dann kann man vielleicht bis 140 nicht allzu traurig sein, wenn es nicht klappt. Aber im Prinzip gelten die gleichen Zielwerte beim Alten. Eine weitere Diskussion ist, ob man die Lipide senkt beim Alten. Auch das tut man. Der Alte profitiert relativ genau wie der Junge. Aber 20% Abnahme des Risikos bei einem Risiko von 5% oder bei 30% bedeutet beim Alten, wo es 30% ist, eine sechsfach höhere absolute Risikoreduktion. Und das ist ein reines Rechenexempel. Je höher das absolute Risiko ist, desto größer ist auch die absolute Risikosenkung, weil diese Prozentzahlen, 30% Risikoreduktion, sind immer die gleichen.
Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz wichtige Einordnung, weil uns auch bei der Herzstiftung oft solche Fragen nämlich erreichen, ja, gerade mit Bezug auf das Alter. Und man weiß ja inzwischen tatsächlich auch, dass ein gut eingestellter Blutdruck gerade für die älteren Patienten vorteilhaft ist, was das Entwickeln einer Demenz angeht.
Ja, ganz wichtig.
Wo ist denn Ihrer Ansicht nach immer noch trotz allem der größte Knackpunkt, um einer Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, damit der Nierenschutz auch ausreichend Beachtung findet in diesem ganzen Blumenstrauß der verschiedenen Risikofaktoren?
Es ist nicht unbedingt nur der Nierenschutz, der nicht beachtet wird, sondern die Risikofaktoreneinstellung ist ganz schlecht. Das Bundesministerium für Gesundheit hatte wohl vor 2-3 Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, wo man schaut, kardiovaskuläres Risiko, wie wird es reduziert und wie wird es behandelt. Und Deutschland liegt bei einem relativ hohen Kostenaufwand der Medizin an letzter Stelle. Ja, und zwar, ich glaube, hinter uns liegt noch ein südosteuropäisches Land, was ich jetzt nicht diffamieren will. Aber alle anderen sind besser. Vor allen Dingen auch Länder wie Spanien, die mediterranen Länder sind alle besser. Und das ist nicht nur auf das Olivenöl zurückzuführen, sondern durch eine bessere Risikofaktoreneinstellung. Im Grunde, wenn man Risikofaktoren einstellt, wir haben sie ja hier detailliert eben diskutiert, führt das zu einer Verbesserung sowohl der Niere, des Herzens und zu einer signifikanten Abnahme des Schlaganfalls, was wahrscheinlich das teuerste in so einer Gesellschaft ist. Und die deutsche Medizin ist möglicherweise etwas sehr fokussiert auf Therapien, was super ist. Ganz großartige therapeutische Möglichkeiten. Aber die Prävention fällt hinten runter. Das hat viel zu tun mit unsäglichen Kostendiskussionen über Medikamente, die viel billiger und günstiger sind als die Behandlung der eigentlichen Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Niereninsuffizienz. Mhm. Ja, ein Dialysepatient ist so ziemlich das Teuerste, was sich eine Gesellschaft leisten kann, und behandelt werden müssen diese Patienten.
Da können wir fast zum Ende noch mal ein bisschen politisch werden. dass ja doch wohl einiges dafür spricht, dass wir einen nationalen Herz-Kreislauf-Plan bekommen, der nämlich genau das Thema Prävention auch stärker fokussiert. Und über die Nationale Herzallianz arbeiten ja sowohl die DGK als auch die Herzstiftung entsprechend zusammen und die anderen Fachgesellschaften.
Exakt. Also das ist die gemeinsame Aktivität der Herzstiftung, der DGK und aller assoziierter und befreundeter Fachgesellschaften ist diese Herz-Kreislauf-Allianz. Und da gibt es auch natürlich durch den Vorstand der DGK enge Kontakte zum Bundesgesundheitsministerium. Man muss das stärken, aber man muss es vor allen Dingen in den Bereich der Allgemeinmedizin reinbringen. Und das Gesundheitssystem darf sich nicht fokussieren auf Kostendiskussionen, sondern auf die Prävention.
Hoffen wir das Beste für die Zukunft. Vielen Dank, Professor Böhm, für dieses Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Was können wir als Impuls mitnehmen? Herz und Nieren sind eng miteinander verbunden. Geht es dem einen Organ schlecht, leidet auch das andere. Was uns besonders an die Nieren geht, das sind die Langzeitfolgen von Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck. Also achten Sie auf Ihr Gewicht, einen optimalen Blutdruck, niedrige Blutzucker, aber auch entsprechend niedrige Blutfettwerte. Am besten kombiniert mit einem regelmäßigen Check beim Arzt. Herz und Nieren werden es Ihnen danken. Und damit sage ich Tschüss für heute, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.